Andrei Kostolany. Die Kunst, über Geld nachzudenken. Spekulanten haben keinen guten Ruf. Sie gelten als skrupellose Spieler, die für risikoreiche Renditen Ersparnisse verzocken und Existenzen gefährden. Doch sie werden zu Unrecht auf diese egomanischen Machenschaften reduziert. An der Börse spekulieren ist eine Kunstform, eine Leidenschaft und eine intellektuelle Herausforderung, erklärt Andrei Kostolany, einer der größten Börsengurus des 20. Jahrhunderts, in seinem letzten Buch. Wer dabei erfolgreich sein will, braucht Mut, Fantasie, Intellekt, Geduld, Biss und vor allem Erfahrung. Er muss bereit sein, Fehler zu machen und aus diesen zu lernen. Er darf nicht zu sehr am Geld hängen und muss es doch lieben. Diese Blinks bringen Kostolanys geballte Erfahrung auf den Punkt. Sie komprimieren seine wertvollsten Einblicke in die Psyche, die Eigenschaften und Strategien erfolgreicher Börsenhändler und stellen die wichtigsten Faktoren vor, die die Börsenlandschaft beeinflussen. Blink Nummer 1. Spekulation selbst ist älter als die Börse und war oft wichtig für gesellschaftlichen Fortschritt. Das Konzept der Spekulation ist heute überwiegend negativ beladen. Nicht nur Kapitalismusgegner denken beim Klang des Wortes sofort an skrupellose Geldgier, rücksichtslose Risiken und verzockte Ersparnisse. Dabei ist der Akt des Spekulierens viel älter als die Börse und per se keine schlechte oder gar böswillige Sache. Als erster Spekulant der Menschheitsgeschichte gilt die biblische Figur Josef. Er wurde, der Überlieferung nach, von seinen neidischen Halbbrüdern als Sklave nach Ägypten verkauft, wo er sich mit Gottes Hilfe und viel Geschick aus einer misslichen Lage nach der anderen befreite. Seine Fähigkeit zur Traumdeutung brachte ihn direkt bis zum Pharao, der ihn ebenfalls bat, einen seiner Träume zu lesen. Josef las und prophezeite, dass auf 7 ertragreiche Jahre 7 Jahre der Dürre und des Hungers folgen würden. Also hortete er 7 Jahre lang Getreidevorräte. Seine Prophezeiung erfüllte sich und er konnte die Überschüsse während der 7-jährigen Dürrezeit verkaufen. Er hatte antizyklisch gehandelt, spekuliert und gewonnen. Wahre Spekulation ist übrigens ein durchaus anspruchsvolles Strategiespiel, eine intellektuelle Herausforderung, die Feingefühl und Fantasie erfordert. Manche Spekulanten betreiben diesen Denksport regelrecht als Kunst und freuen sich ganz unabhängig vom Geldgewinn, wenn sie mit ihren Prognosen richtig liegen. Im Idealfall kommt die Spekulation dann neben solchen Partikularinteressen auch dem gesellschaftlichen Fortschritt zugute. Wissenschaft und Wirtschaft zum Beispiel gehen Hand in Hand. In Laboren und Forschungsabteilungen werden neue Produkte entwickelt, mit denen die Wirtschaft anschließend ihre Verkaufszahlen steigert. Ein Teil dieser Gewinne fließt in die Forschung zurück und liefert den Wissenschaftlern die Mittel, um weiter zu forschen. Genau hier kommt die Spekulation ins Spiel. Sie gibt Menschen mit Weitsicht die Möglichkeit, auf die Ideen anderer Menschen zu setzen und so Geld zu verdienen, ohne selbst zu produzieren. Ihr spekulativer Wetteinsatz wird zum Bindeglied zwischen Investor und Unternehmer, zwischen Geldgeber und Produzent, zwischen Finanzkraft und Forschung und damit zur Triebfeder wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Fortschritts. Die Eisenbahn zum Beispiel konnte nur erfunden werden, weil viele Menschen mit Vermögen gemeinsam auf den Erfolg einer Idee spekulierten und ihr Kapital bündelten. Sind Spekulanten am Ende keine skrupellosen Zocker, sondern großzügige Mäzene? Wie steht es wirklich um ihre Einstellung zum Geld? Blink Nummer 2. Die richtige Einstellung zum Geld besteht darin, es zu lieben, aber die Distanz zu wahren. Manche verachten es, andere verehren es und am Ende brauchen wir es alle. Geld. Je nach persönlicher Situation und Lebenseinstellung kann Geld Möglichkeiten eröffnen oder Türen verschließen. Ein guter Spekulant muss daher mit der richtigen Einstellung ans Werk gehen. Geld kann verschiedene Bedeutungen haben. Manche wollen möglichst viel davon verdienen und erleben bereits die Jagd danach als Abenteuer und Nervenkitzel. Andere wollen es vor allem besitzen, um sich für die Zukunft oder unsichere Zeiten zu wappnen. Wieder andere wollen es in erster Linie ausgeben, um Bedürfnisse zu stillen und sich Träume zu erfüllen. Egal, ob Geld am Ende Sicherheit für die Familie, Status und Luxus oder Spaß am Konsum bedeutet, am Ende geht es immer um Unabhängigkeit. Denn wer Geld hat, ist unabhängig. Er kann für sich und seine Liebsten sorgen und sich fast alle Wünsche erfüllen. Er kann die Gegenwart genießen und für die Zukunft planen und braucht dafür weder Rabatte oder Geschenke noch fremde Unterstützung. Diese Unabhängigkeit hat allerdings eine Bedingung, die Distanz zum Geld. Geld darf niemals zum Selbstzweck geraten. Wer die Distanz verliert, büßt die Unabhängigkeit ein. Geld allein ist nichts ohne das Leben und die Menschen, die es bereichert. Wer das vergisst, der wird gierig, geizig oder verschwenderisch, egoistisch oder gar unmoralisch. Er verliert das Maß der Dinge und seine wahren Werte und versucht, die Leere anschließend mit Geld zu füllen. Das kann nur schiefgehen. Wer geizig wird, will sein Geld panisch bewahren und scheut das Risiko. Er hört auf zu investieren und sich großen Luxus oder kleine Freuden zu gönnen. Wer verschwenderisch oder kaufsüchtig wird, muss sich wie bei jeder Form der Sucht krankhaft um Nachschub kümmern. Er braucht neue Aufträge, neue Jobs und neue Kunden. Und je mehr er ausgibt, desto härter muss er schuften. Am Ende ist keiner von beiden mehr frei oder unabhängig. Im Gegenteil, sie sind im Hamsterrad gefangen, Sklaven des Geldes. Wer gut spekulieren will, muss also die Balance zwischen der Liebe und der Distanz zum Geld wahren. Blink Nummer 3. An der Börse gibt es mannigfaltige Strategien und dazu passende Akteure. Die Akteure an der Börse sind in verschiedenen Berufen tätig und folgen verschiedenen Strategien. Spekulanten sind eine Gruppe, doch auch Makler, Broker, Fondsmanager und Arbitrageure spielen eine zentrale Rolle und legen an jeweils ihrer Gruppe spezifisches Verhalten an den Tag. Wer sich hier auskennt, kann erfolgreich mitmischen. Machen wir eine kleine Bestandsaufnahme der verschiedenen Berufsgruppen an der Börse. Da sind zunächst die Börsenhändler oder Börsenmakler. Sie führen die Verkäufer und Käufer von Wertpapieren an der Börse zusammen. Sie sind also neutrale Vermittler, die für ihre Arbeit eine Provision erhalten. Auch Broker bringen gegen eine Courtage Finanztransaktionen zustande, dürfen dabei aber auch Privatpersonen bedienen. Fondsmanager und Vermögensverwalter werden von ihren Kunden dafür bezahlt, dass sie ihr Vermögen verwalten. Sie versuchen durch die geschickte Anlage der Investitionen möglichst hohe Renditen zu erzielen. Arbitrageure nutzen Kurs- und Preisunterschiede zwischen verschiedenen Börsen, indem sie zum Beispiel Aktien an einem Marktplatz kaufen und direkt gewinnbringend an einem anderen verkaufen. Der Unterschied zur Spekulation besteht in der Zeitgleichheit der Transaktion. Arbitrageure kaufen und verkaufen sofort und gehen daher kein Risiko ein. Spekulanten halten die gekauften Aktien länger und pokern darauf, dass sich die Kurse zu ihrem größtmöglichen Gewinn verändern. Außerdem findet man an der Börse verschiedene Menschentypen mit unterschiedlichen Charakteren. Tendenziell nervöse Börsenspieler zum Beispiel geben sich bereits mit kleinen Kursgewinnen zufrieden. Sie orientieren sich beim Kauf und Verkauf ihrer Positionen oft am Mainstream der Händler und erzielen so nur kurzfristige Erfolge. Anleger dagegen haben einen langen Atem. Sie kaufen Aktien, um fürs Alter oder ihre Kinder vorzusorgen und setzen daher auf stabile Anlageformen mit stetiger Rendite. Sie machen durch die natürlichen Schwankungen am Markt zwischenzeitlich Verluste, erzielen durch ihre Besonnenheit aber auf lange Sicht meist die größeren Gewinne. Die spannendste Art der Spekulation ist eine Mischung aus beidem, die mittelfristige und strategische Spekulation. Sie ermöglicht große Gewinne in relativ kurzer Zeit, erfordert aber auch eine Menge Erfahrung und messerscharfen Verstand. Wer strategisch spekulieren will, muss eine geschickte Anlagestrategie entwickeln und feinfühlig den richtigen Zeitpunkt für den Einstieg in den Börsenzyklus finden. Anschließend muss er großes Menschenverständnis und Durchhaltevermögen aufbringen, um sich auch von unerwarteten Kursschwankungen nicht aus dem Konzept bringen zu lassen. Blink Nummer 4. Spekulanten zielen auf verschiedene Entwicklungen und Spekulationsobjekte ab. Jetzt, da wir wissen, wie verschiedene Typen von Menschen an der Börse spekulieren, stellt sich die Frage, worauf spekulieren sie überhaupt? Auch hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, die mit verschiedenen Risiken und Gewinnmargen verbunden sind. Zunächst einmal kann man in zwei Richtungen spekulieren, auf die positive oder auf die negative Entwicklung der Börsenwerte. Ostspekulanten wetten auf einen Anstieg der Kurse. Das ist nicht nur optimistischer, sondern meist auch lukrativer. Börsenkurse können zeitweise um 50, 200 oder gar 300% steigen, aber immer nur um 100% fallen. BES-Spekulanten setzen auf eine negative Kursentwicklung. Ihre eher pessimistische Ausrichtung genießt an der Börse weniger Ansehen, denn sie gewinnen, wenn andere verlieren. Damit wären wir bei den Spekulationsobjekten selbst, also den an der Börse handelbaren Wertpapieren. Anleihen sind zinstragende Wertpapiere. Ein Anleger gewährt einem Schuldner ein Darlehen, das dieser zu einem vereinbarten Zinssatz zurückzahlen muss. Anleihen gelten als sichere Geldanlage, allen voran die Staatsanleihe, bei der sich ein Staat als Schuldner Geld leiht. Dass man aber auch mit Anleihen spekulieren kann, zeigt das Beispiel von Kostolany selbst. Anfang der 1990er Jahre galten die alten Staatsanleihen aus dem russischen Zarenreich als quasi wertlos. Niemand rechnete noch damit, dass das postkommunistische Russland die Anleihen plus Zinsen jemals zurückzahlen würde. Kostolany aber spekulierte genau darauf, kaufte die alten Staatsanleihen rechtzeitig billig auf und sahnte kräftig ab, als Russland tatsächlich zahlte und sich der Wert der Anleihen um ein Vielfaches vermehrte. Devisenspekulanten wetten auf die Wertsteigerung von Währungen, haben aber große Konkurrenz und daher oft nur kleine Gewinnmargen. Die Spekulation auf Rohstoffpreise gilt als ganz heiße Wette. Sie ist bei erfahrenen Spekulanten beliebt, birgt aber enorme Risiken. Ähnliches gilt für die Spekulation mit Sachwerten wie Porzellan oder Gold. Sie erfordert viel Erfahrung und einschlägige Fachkenntnisse. Die Spekulation mit Immobilien ist nur etwas für Big Player mit kräftigem Budget und ausreichend Expertise im Bereich Immobilien und Stadtentwicklung. Am besten spekuliert es sich daher immer noch mit Aktien, also den verbrieften Anteilen an einer Aktiengesellschaft. Die meisten börsennotierten Unternehmen legen auf lange Sicht an Wert zu. Wer sich breit aufstellt und Anteile vieler solide, wachsende Aktiengesellschaften kauft, hat daher langfristig die größten Chancen auf rentable Rendite. Blink Nummer 5. Die Entwicklung von Realwirtschaft und Börse verläuft langfristig ähnlich, kann zwischendurch aber gewaltig abweichen. Das Beispiel der Aktiengesellschaften zeigt, dass die Börse zwangsweise an die Realwirtschaft gekoppelt ist. Gleichzeitig zeigen Booms, Blasen, Krisen und Crashs, dass sich beide zwischendurch komplett unterschiedlich entwickeln. Wie geht das zusammen? Die Realwirtschaft kann nur wachsen, wenn Spekulanten in Unternehmen investieren. Die Börse spiegelt virtuell, wie die Geldgeber den aktuellen Wert dieser Unternehmen einschätzen. Die Kurse an der Börse können aber nicht unendlich steigen, ohne dass die Unternehmen ihre realen Produkte oder Dienstleistungen verbessern und einen echten Mehrwert schaffen, der die Kursgewinne rechtfertigt. Meistens eilen die Kursentwicklungen an der Börse der Realwirtschaft ein Stück weit voraus. Das ist ein bisschen wie beim Gassigehen. Die Wirtschaft ist das Herrchen und die Börse der Hund. Im Normalfall rennen Hunde voraus und warten irgendwann, bis ihr Herrchen aufschließt. Wenn die Kurse weit davonziehen, spricht man von einem Boom. Und wenn die Realwirtschaft nicht nachziehen kann, entsteht eine Blase. Dann sind die Kurswerte viel höher als der reale Gegenwert und stürzen früher oder später abrupt in die Tiefe. Solche Crashs können ganze Volkswirtschaften in den Abgrund reißen. Im Normalfall aber wartet der Hund auf das Herrchen. Die vorausgeeilten Aktienkurse stagnieren, bis die Realwirtschaft aufholt. In bestimmten Fällen können Hund und Herrchen aber sogar in entgegengesetzte Richtungen laufen, zum Beispiel am Anfang einer Konjunkturphase. Wenn die Wirtschaftslage rosig aussieht, also die Arbeitslosigkeit sinkt, die Löhne steigen und die Zeichen auf Wachstum stehen, steigt auch die Kauflust der Menschen. Das sorgt für eine stärkere Nachfrage nach Konsumgütern, die die Unternehmen nur bedienen können, wenn sie neues Geld in ihre Produktion investieren. Also geben sie Aktien aus, um Anteile zu verkaufen. Dann greift die übliche Logik von Angebot und Nachfrage. Je mehr Aktien auf dem Markt sind, desto niedriger ist ihr Wert. Dadurch entsteht eine Diskrepanz zwischen Realwirtschaft und Börse. Die Konjunktur klettert, aber die Aktienwerte sinken. Wenn dagegen die Realwirtschaft stagniert und die Nachfrage nach neuen Produkten nachlässt, wagen Unternehmen keine internen Investitionen. Dann stecken sie ihr Geld lieber in den Rückkauf eigener Aktien, der wiederum zu einer Verknappung des Angebots und einem Anstieg des Kurswerts führt. So ergibt sich auch hier ein Gegensatz. Die Realwirtschaft stagniert oder schrumpft, aber die Börse klettert. Langfristig gleichen sich aber auch diese Entwicklungen aus. Blink Nummer 6. Die Entwicklung der Börsenkurse wird durch Angebot und Nachfrage geregelt. Wir haben bereits von der Dynamik von Angebot und Nachfrage gehört. Das Grundprinzip ist bestens bekannt. Wenn plötzlich alle ein bestimmtes Produkt kaufen, zum Beispiel handgeknüpfte Berberteppiche, wird das Angebot knapp und der Teppich teuer. Wenn sich keiner für Berberteppiche interessiert, kriegt man sie zu Spottpreisen hinterhergeworfen. Dasselbe Prinzip regelt auch die Kurswerte an der Börse. Wenn viele Aktien eines Unternehmens am Markt sind, sinkt ihr Wert. Wird das Angebot knapp, steigt auch der Wert der Aktien. Oder aber die Nachfrage ändert sich. Wenn sich viele Käufer für eine Aktie interessieren, schießt ihr Kurs in die Höhe. Fällt die Zahl der Käufer, fallen auch die Kurse. Die entscheidende Frage ist daher, wie wird sich die Mehrheit der Akteure am Markt verhalten? Wird ein Überangebot die Kurse zum Purzeln bringen, weil plötzlich alle verkaufen wollen? Oder führt ein plötzlicher Run auf eine bestimmte Aktie zur Explosion der Preise? Wer diese Dynamik richtig voraussagt oder rechtzeitig erkennt, sichert sich die dicksten Gewinne. Natürlich wird das Zusammenspiel aus Angebot und Nachfrage durch äußere Faktoren beeinflusst. Die wichtigsten sind die Menge des verfügbaren Geldes und die Stimmung am Markt. Wenn den Spekulanten das Geld ausgeht, kaufen sie keine neuen Papiere. Im Gegenteil, sie versuchen, ihre alten Anteile loszuwerden. Das Angebot steigt, die Nachfrage und die Börsenwerte sinken. Wenn hingegen viel Geld im Umlauf ist, wird auch mehr gekauft. Die Nachfrage steigt, das Angebot wird knapp und die Kurswerte klettern. Das kann sich jedoch durch die Stimmung an der Börse ändern. Schätzen die Anleger die Wirtschaftslage pessimistisch ein, investieren sie ihr Geld statt in Aktien lieber in Immobilien oder Sachwerte wie Gold. Ist die Stimmung dagegen gut, kaufen sie auch bei knappen Geldreserven weiter Wertpapiere ein und befeuern die Aufbruchsstimmung am Markt. Beide Faktoren, Geldmenge und Stimmung, sind ihrerseits beeinflussbar. Der Faktor Geld zum Beispiel kann negativ durch sogenannte Hemmnisse gebremst werden. Hohe Arbeitslosigkeit, verfehlte Steuerpolitik oder überzogene Regulierungen. Wenn zum Beispiel alle Anleger 90% ihrer Einnahmen an den Staat abgeben müssen, hat nach kurzer Zeit keiner mehr Lust oder Geld, um weiter zu investieren. Der Faktor Stimmung wird durch positive Umstände wie stabile politische Verhältnisse oder optimistische Wachstumsprognosen beflügelt, die nicht von Kriegen oder Krisen bedroht sind. Und natürlich wird an der Börse keine Rechnung ohne den Leitzins gemacht. Um ihn geht es im folgenden Blink. Blink Nummer 7. Notenbanken können durch die Anhebung oder Senkung des Leitzinses die Entwicklung von Börse und Wirtschaft lenken. Aus den Nachrichten wissen wir, dass Noten bzw. Zentralbanken großen Einfluss auf die Wirtschaft haben. Immer wieder ist die Rede davon, wie sie die Wirtschaft durch den berühmten Leitzins beeinflussen. Aber wie genau funktioniert das eigentlich? Notenbanken sind die Quelle der Liquidität. Sie legen den Zinssatz fest, zu dem sich Banken das Geld leihen, das sie ihrerseits an ihre Kunden verleihen. Sie sorgen dafür, dass die Welt flüssig bleibt und der Leitzins ist ihr Geldhahn. Wenn die Wirtschaft in der Krise steckt, drehen die Notenbanken den Geldhahn auf. Sie senken den Leitzins, ermöglichen dadurch günstige Kredite und schicken mehr Geld in Umlauf. Das frische Geld fließt zunächst in Form von Investitionen an die Börse und sorgt dort mitten in einer Flaute für neuen Schwung. Mehr Geld bedeutet größere Kaufkraft. Die Nachfrage nach Produkten steigt, die Unternehmen erhöhen die Produktion und die Wirtschaft springt wieder an. Dann muss die Notenbank ein ruhiges Händchen bewahren. Je mehr Geld im Umlauf ist, desto größer ist die Gefahr einer Inflation, also einer Entwertung des Geldes. Das ist ungefährlich, solange die Wirtschaft brummt. Und wenn die Notenbank den Geldhahn überhastet zudreht, läuft sie Gefahr, den Aufschwung abzuwürgen. Wenn die Inflation zu groß wird, muss die Notenbank allerdings schnell reagieren und den Leitzins anheben. Ein hoher Leitzins bewirkt nämlich das Gegenteil. Er dreht den Geldhahn zu und drosselt die Konjunktur. Wenn die Wirtschaft so stark wächst, dass die Nachfrage das Angebot an Produkten übersteigt, führt die Knappheit zu höheren Preisen. Das bedeutet höhere Lebenshaltungskosten, die wiederum durch steigende Löhne kompensiert werden müssen. Lohnsteigerungen erhöhen die Produktionskosten der Unternehmen, die diese wiederum abfedern, indem sie ihre Produkte verteuern. Teure Produkte verteuern wiederum die Lebenshaltungskosten und schon steckt die Wirtschaft in einer gefährlichen Spirale, in der die Inflation außer Rand und Band gerät. In diesem Fall muss die Notenbank den Leitzins anheben und den Geldhahn zudrehen. Dadurch sinkt die Geldmenge und mit ihr die Nachfrage am Markt. Im Idealfall pendelt sich die Dynamik dann bald wieder auf ein Gleichgewicht ein. Dann muss die Notenbank nur noch den richtigen Moment abpassen, um den Geldhahn wieder zu öffnen. Wenn ein hoher Leitzins den Wert des Geldes zu lange verteuert, kommt es zur Deflation. Die Investitionen bleiben aus und die Wirtschaft stagniert. Blink Nummer 8. Abgehärtete Spekulanten sind am Ende meist die Gewinner, während die Nervösen leer ausgehen. Genug der Theorie und ran an die Buletten, bzw. die Börse. Laut Costolani gibt es zwei Arten von Spekulanten. Den fahrigen Börsenspieler, der in seiner nervösen Ungeduld auf kleine Gewinne wettet, und den abgehärteten Spekulanten, der mit langem Atem auf die ganz große Rendite setzt. Was genau unterscheidet die beiden? Der hartgesottene Spekulant hat vier Dinge, die dem zittrigen Spieler fehlen. Geld, Fantasie, Geduld und Glück. Geld zu haben bedeutet in diesem Zusammenhang keine Schulden zu machen. Wer 5.000 Euro auf der Kante hat und 2.000 in Aktien investiert, ist auch nach einem Verlust noch ausreichend liquide. Wer dagegen mit einem Budget von 100.000 Euro und einem Kredit Aktien im Wert von 200.000 kauft, hat 100.000 Euro Miese und null Liquidität. Ein derart hohes Verlustrisiko macht nervös. Wer so wild spekuliert und für den Kauf der Wertpapiere sogar einen Kredit aufnimmt, kann auf einen Schlag alles verlieren. Wenn dann plötzlich die Kurse abstürzen, muss er seine Aktien mit Verlust verkaufen, um zumindest den Kredit zu bedienen. Wer dagegen mit Eigenkapital und Puffer spekuliert, kann auch Kurseinbrüche verschmerzen, ohne direkt panisch und verlustreich zu verkaufen. Fantasie braucht der Spekulant, um eine möglichst erfolgreiche Anlagestrategie zu entwerfen. Der zittrige Spieler macht, was alle machen oder irgendjemand empfiehlt. Er hat keine eigenen Gedanken dazu, wie sich die Kurse aus welchem Grund entwickeln könnten. Der feuergetaufte Spekulant dagegen hat Ideen, Weitblick, Draufschau, Bauchgefühl. Er schmiedet originelle Pläne wie den Kauf der uralten zaristischen Staatsanleihen, die langfristig zu gewaltigen Gewinnen führen. Mit seiner Geduld hält der erfahrene Spekulant auch in schwierigen Momenten an seiner Strategie fest. Er lässt sich weder von Fremdmeinungen beeindrucken, noch von kleinen Kursschwankungen, Euphoriewellen oder Panikmacher aus der Ruhe bringen. Mit derselben Souveränität ist er allerdings auch einsichtig, wenn seine Pläne wirklich nicht aufgehen. Und zwar frühzeitig, um nicht wie der zittrige Zocker verlustreich mit dem Mainstream auszusteigen. Ja, natürlich darf auch das berühmte Quäntchen Glück nicht fehlen. Krieg, Katastrophen, Krankheiten oder unerwartete Technologiesprünge können die Kursentwicklung immer völlig unvorhersehbar verändern. Der hartgesottene Spekulant hat schon so viel durchgemacht, dass ihm immer wieder auch das Glück hold ist. Blink Nummer 9. Der erfolgreiche Spekulant handelt antizyklisch. Im Grunde ist die Börse denkbar einfach gestrickt. Die Kurse steigen, bis sie fallen, irgendwann steigen sie wieder und das Ganze geht von vorn los. Die Kurse am Aktienmarkt bewegen sich in einem ewigen Zyklus. Wer dessen Verhalten antizipiert, kann viel Geld verdienen. Jede dieser Auf- und Abwärtsbewegungen lässt sich in drei Phasen unterteilen. Die Übertreibung, die Korrektur und die Phase der Anpassung. In der Phase der Übertreibung lassen sich die Börsenhändler von der Stimmung am Markt und ihren Gefühlen mitreißen. Dann lösen sich die Kurse übertrieben stark von der Realwirtschaft ab. Sie galoppieren im Übermut davon oder stürzen in einer allgemeinen Panik übertrieben tief in den Keller. In der folgenden Phase der Korrektur kriegen sich alle wieder ein. Die Stimmung beruhigt sich, das Pendel schwingt zurück und die Kurse werden in Richtung Realwirtschaft zurückkorrigiert. In der Phase der Anpassung entwickeln sich beide stetig und sinnig mit kleinen Anpassungen nach oben oder unten. Hier wird der Spekulant eher zum Verwalter, weil es bei so geringen Preisunterschieden natürlich nur wenig zu holen gibt. Der hartgesottene Spekulant zeichnet sich nun dadurch aus, dass er die Börsenphase erkennt und antizyklisch handelt. Er verhält sich mitten in einer bestimmten Entwicklung komplett konträr zu Trend und Masse. Das heißt konkret, wenn die Kurse purzeln und der Mainstream panisch verkauft, geht er im großen Stil shoppen. Wenn die Kurse steigen und die Masse im Höhenrausch einkauft, stößt er seine Aktien ab. Warum? weil er erkennt, dass sich die Auf- und Abwärtsbewegung bereits in der Phase der Übertreibung befindet und demnächst kippt. Er denkt einen Schritt weiter. In der Übertreibungsphase der Abwärtsbewegung fallen die Kurse und alle verkaufen. Der erfahrene Spekulant aber sieht, dass die Börse schon nicht mehr auf schlechte Nachrichten reagiert. Er sieht auch, dass die Kurse zwar fallen, die Umsätze an der Börse vergleichsweise aber trotzdem hoch sind. Also kauft er, obwohl die Aktienwerte weiter verlieren. Denn er weiß, dass der nächste Aufschwung kurz bevorsteht und seine billigen Aktien dann ungleich wertvoller sind. In der Übertreibungsphase der Aufwärtsbewegung überhitzt die Börse. Die Kurse rennen der Realwirtschaft davon und reagieren bald schon nicht mehr auf die positiven Nachrichten. Der hartgesottene Spekulant verkauft, obwohl alle anderen kaufen. Denn der Sturzflug steht kurz bevor. Blink Nummer 10. Erfolgreiche Spekulanten orientieren sich nicht an Wirtschaftsnachrichten, sondern fühlen mit Menschenkenntnis und Intuition in die Zukunft. Wer an der Börse erfolgreich sein will, braucht also viel Erfahrung und Kompetenz. Den entscheidenden Unterschied macht am Ende aber nicht das Wissen, sondern die Intuition. Ein feinfühliges Verständnis für die Bedeutung von Nachrichten aus der Wirtschaftswelt und unverstellte Menschenkenntnis. Der hartgesottene, feinfühlige Börsianer weiß, dass Wirtschaftsnachrichten zwangsläufig nur berichten können, was längst passiert ist. Ihn aber interessiert die Zukunft. Wenn die Zeitungen militärische Konflikte vorhersagen, verkaufen alle panisch ihre Papiere. Dann bricht die Börse ein, bevor überhaupt klar ist, ob ein Krieg ausbricht. Der erfahrene Spekulant dagegen liest zwischen den Zeilen heraus, was die Zukunft bringt und handelt entsprechend. Er versteht außerdem nicht nur die Börse, sondern auch die Menschen dort. Die Informationen, die alle kennen, sind für ihn nur deshalb interessant, weil sie ihm verraten, wie sich der Mainstream verhalten wird. Wenn die Medien von einer Zinssenkung berichten, weiß er, dass die Kredite billiger werden, dass folglich mehr Geld in Umlauf kommt, die Kaufkraft zunimmt und die Kurse steigen. Er weiß, wie die Masse der Anleger tickt und mit ihrem Verhalten die Börse beeinflusst. Dazu kommt, dass wichtige Informationen längst nicht mehr aus den Nachrichten kommen müssen. Im Gegenteil, die wertvollsten Hinweise kommen manchmal von Menschen, die sie nicht wichtigtuerisch in die Welt posaunen. Egal ob Taxifahrer, Hotelpagen oder Universitätsdozenten. Menschen können in den unterschiedlichsten Positionen und Berufen tiefe Einblicke geben, wie es wirklich um die Wirtschaftslage steht und wie die Menschen auf politische Ereignisse reagieren. Wer nur seine eigenen Interessen bedienen will, gibt nämlich selten guten Rat. Der abgebrühte Spekulant verlässt sich nicht auf vermeintlich heiße Insider-Tipps anderer Spekulanten, selbsternannter Börsengurus oder Experten. Dahinter steckt oft gezielte Manipulation oder einfach nur Werbung für ein bestimmtes Wertpapier am Markt. In der Geschichte der Börse gab es immer wieder Best-Spekulanten, die mit ihren finsteren Vorhersagen schwerer Konjunktureinbrüche die Kurse korrumpierten. Selbst gut gemeinte Ratschläge sind manchmal schlicht und einfach falsch. Woher aber weiß unser Spekulant, welche Papiere er kaufen muss und wem er vertrauen kann? Blink Nummer 11. Erfolgreiche Spekulanten achten beim Aktienkauf auf den allgemeinen Trend an der Börse und Wachstumspotenziale. Für den Erfolg einer Aktie sind am Ende vor allem zwei Faktoren entscheidend. Das langfristige Wachstumspotenzial eines Unternehmens und der allgemeine Trend am Markt. Ein erfolgreicher Spekulant erkennt früh, welche Branchen am stärksten wachsen werden und welche Wettbewerber sich im Haifischbecken der Konkurrenz behaupten. Er muss vor allen anderen einschätzen können, ob technologische Innovationen wie das Internet in den 1990ern verpuffen oder wahre Revolutionen auslösen. Im nächsten Schritt muss er vorhersehen, welche Branchen am stärksten von dieser neuen Entwicklung profitieren werden. Die Entwicklung eines neuen Treibstoffs wird zum Beispiel besonders den Bereich Transport und Mobilität beflügeln. Innerhalb der Branche werden vor allem jene Firmen gewinnen, die sich auch sonst am stärksten um Innovation und Nachhaltigkeit bemühen. Unser Spekulant muss genau diese Unternehmen finden, ihr Wachstumspotenzial und ihre Konkurrenzfähigkeit erkennen und sich dann ihre Aktien sichern. Er weiß, dass neue Branchen fast immer dieselbe Entwicklung durchleben. Während der anfänglichen Boomphase schießen sukzessive immer mehr Unternehmen aus dem Boden. Nach der ersten Euphorie steigen die Anforderungen an die Qualität der Produkte. Die Branche wird erwachsen. Der Fortschritt verlangsamt sich, die Kurse fallen. Diesen Prozess überleben nur Unternehmen, die wirklich Substanz zu bieten haben. Noch wichtiger ist allerdings die allgemeine Tendenz der Börsenentwicklung. Denn einem negativen Trend können sich nicht einmal die stärksten Unternehmen widersetzen. Wenn die Stimmung an der Börse schlecht ist und das Geld knapp wird, will niemand investieren. Eine solche BES trifft besonders die schwachen und älteren Branchen und Unternehmen mit inzwischen geringem Wachstumspotenzial. Starke Branchen und Unternehmen können ihr Niveau im besten Falle auch während einer allgemeinen Talfahrt halten, aber wachsen wird in dieser Zeit niemand. Die allgemeine Tendenz der Kursentwicklung ist daher der erste Faktor, den ein erfolgreicher Spekulant berücksichtigt. Blink Nummer 12. Wer erfolgreich spekulieren will, darf am Ende nur sich selbst und seinen eigenen Erfahrungen trauen. Solltest du bisher noch nichts mit der Börse zu tun gehabt haben, aber jetzt auf den Geschmack gekommen sein, merke dir, am Ende kannst du nur dir selbst vertrauen. Wir haben gesehen, dass sich im großen Spiel mit dem großen Geld jeder selbst der Nächste ist. Wirkliches Interesse an deinem Erfolg hast nur du selbst. Du kannst entsprechend nur denjenigen vertrauen, die dieselben Interessen haben wie du. Seriöse Vermögensberater zum Beispiel verdienen nur durch Gewinnbeteiligungen. Dein Erfolg ist auch ihr Erfolg. Sie werden sich daher wirklich dafür einsetzen, dass du in die richtigen Aktien investierst. Das sieht bei Brokern, Maklern und Anlageberatern gleich ganz anders aus. Sie verdienen vor allem an den Provisionen, die sie für das Zustandebringen der Transaktionen kassieren. Ihnen geht es nicht um den Gewinn ihrer Kunden, sondern schlichtweg darum, dass so viele Wertpapiere wie möglich den Besitzer wechseln. Je mehr sie kaufen und verkaufen, desto mehr verdienen sie, unabhängig davon, ob die Geschäfte gut oder schlecht für die Anleger sind. Privatanleger mit kleinem Budget können auch in Investmentfonds investieren. Fondsmanager werden dafür bezahlt, das Geld ihrer Kunden möglichst gewinnbringend anzulegen. Der Erfolg der Aktien liegt Ihnen also durchaus am Herzen. Hier empfiehlt sich für die Wahl des richtigen Fonds ein Blick darauf, wie er sich in den letzten 10 bis 20 Jahren entwickelt hat. So oder so kommt an der Börse niemand um Verluste herum. Die Frage ist nicht, ob du miese machst, sondern was du daraus lernst. Wenn deine Anlagestrategie einmal offensichtlich nicht aufgeht, dann halte nicht auf Biegen und Brechen fest. So verlieren deine Anteile nur noch weiter an Wert. Gesteh dir dein Scheitern ein, verkaufe, was zu retten ist und fang von vorne an. Mach dir bewusst, dass du aus Verlusten ohnehin mehr lernst als aus Gewinnen. Wer richtig spekuliert, fragt selten nach dem Grund. Wer falsch liegt, analysiert genau, wo der Fehler lag. Selbst der erfolgreichste Spekulant ist nicht vor Misserfolgen gefeit. Sein Geheimnis besteht darin, dass er große Gewinne macht und möglichst kleine Verluste. Unterm Strich ist das Spekulantendasein eine knifflige Kiste. Spekulanten haben kein regelmäßiges Einkommen und ihre Gewinne sind weniger Arbeitslohn als Schmerzensgeld für all die Mühen und Sorgen. Doch wer einmal damit anfängt, kommt oft nicht davon los, denn Spekulation ist für viele Börsianer eine wahre Leidenschaft. Das waren unsere Blinks zu »Die Kunst über Geld nachzudenken« von André Costolani. Die Kernaussage dieses Buches ist: Spekulation ist nicht nur einfach blindes und skrupelloses Gezocke, sondern eine Kunst für sich. Erfolgreiche Spekulanten wählen ihren Beruf nicht, um private Ersparnisse zu verpokern, sondern weil sie mit Leidenschaft dafür brennen, die Entwicklung der Konjunktur und der Aktienkurse vorherzusagen. Durch ihr Fingerspitzengefühl und ihre Menschenkenntnis wissen sie, was Nachrichten wirklich bedeuten und wie sich der Mainstream der Anleger verhalten wird. Tja, und was kannst du daraus lernen? Na, vertraue keinem Tipp, den du nicht selbst gegeben hast. Sobald dir irgendein Insider oder selbsternannter Kenner einen brandheißen Börsentipp verrät, dann wähle danach sofort die Nummer deines Brokers oder Maklers. Sag ihm, er soll genau das Gegenteil von dem tun, was dir soeben geraten wurde. Na, haben wir deine Gedanken angeregt? Lass uns doch wissen, wie dir unsere Blinks gefallen, in einer E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Titel »Die Kunst über Geld nachzudenken« als Betreff.